Miete ist rausgeworfenes Geld.
Oh, einer meiner Lieblingssätze.
Das hast du dir vielleicht auch schon mal gedacht, dass du eigentlich jetzt lieber deine eigenen vier Wände, dein eigenes Haus oder deine eigene Wohnung abzahlen würdest, als, überspitzt gesagt, den vierten Porsche deines Vermieters. Tatsächlich ist das aber ein Finanzmärchen.
Ja, ist es definitiv.
Und warum das so ist, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, es gibt da jetzt eine ganze Menge erstmal so zu entwirren. Miete ist rausgeworfenes Geld.
Und das Schwierige bei Miete ist rausgeworfenes Geld ist, dass es auf den ersten Blick stimmt und quasi auch auf den zweiten. Ja, weil natürlich, jetzt mache ich es uns absichtlich schwer, ja, natürlich ist Miete erstmal rausgeworfenes Geld. Ja, warum? Weil die Miete ist weg. Du zahlst was an deinen Vermieter und du siehst davon nie wieder was. Du zahlst, bekommst keine Rendite irgendwie drauf, du kriegst das Geld nicht in 30 Jahren wieder raus, du kannst es nicht von der Steuer absetzen, in aller Regel zumindest, ja. Genau, so. Und deswegen würde man auch, also deswegen ist dieses, deswegen machen wir auch diese Folge dazu, hast du bestimmt deswegen ausgesucht, weil dieses Finanzmärchen ist extrem schwer totzukriegen, weil es offensichtlich auf den ersten Blick stimmt.
Ist ja auch in sich logisch, das Geld ist weg und du könntest ja quasi im Gleichen auch einen Kredit aufnehmen, eine Immobilie abzahlen und dann gehört die am Ende dir. Also sie gehört ja dann auch schon dir, aber egal.
Ja, jetzt wird schon interessant.
Fürs gleiche Geld sozusagen. Ja. Also wieso soll das ein Finanzmärchen sein? Und ich würde, mein erster Ansatzpunkt war, und man vergisst immer eine Sache, ich denke mal, also es gilt für dich, es gilt auch für mich und es gilt auch für, vermutlich für die meisten von euch, liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer, wir haben wahrscheinlich keine Erfahrung mit Obdachlosigkeit.
Mhm.
Und man vergisst ganz schnell eine Sache bei Miete. Das ist rausgeworfenes Geld. Du überweist das und das Geld ist weg für immer. Aber du bekommst ja was im Gegenzug.
Das ist richtig. Ich kaufe was. Ja.
Mhm. Ein Dach über dem Kopf. Also eine Dienstleistung, einen Ort, an dem du leben kannst.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das nie anders erfahren hat, dann ist das nicht, also das kommt in unserem logischen Gedankenkosmos nicht vor, dass das nicht da ist.
Also okay, du willst sagen, dass wir unser Dach über dem Kopf für so selbstverständlich nehmen, dass wir nicht mehr sehen, dass Miete halt einfach, ich habe was eingekauft.
Genau, wir sehen die gekaufte Dienstleistung.
Den Gegenwert nicht mehr. Mhm. Okay.
Und es ist ja jetzt nicht so, fliegst du jetzt Economy oder Premium Economy, am Ende bist du in Barcelona, am Ende oder wo auch immer, am Ende bist du da. Es war vielleicht der Sitz ein bisschen größer oder so, aber bei Miete ist das ja nicht so, wenn du jetzt keine Miete zahlst, dann sitzt du nicht trotzdem am Abend im Warmen.
Gut, ich glaube, wir denken uns schon öfter mal, gerade wenn wir darüber nachdenken, umzuziehen, ja, denkt man schon, okay, wenn wir jetzt 300 Euro mehr ausgeben, dann könnten wir uns noch ein zusätzliches Zimmer leisten oder dann wäre das ein, was auch immer, ein schönerer Garten oder wie auch immer, ja, also. So.
Aber
ich verstehe, was du meinst.
Es ist permanent vorhanden sozusagen.
Ja.
Und was man auch immer gerne vergisst, du hast natürlich, wenn du jetzt mietest, gilt auch, das merkt man öfter bei Autos, du hast eine ganze Menge Pflichten nicht. Bei so einem Carsharing-Auto, bei einem Mietwagen, da muss ich mich nicht drum kümmern, dass da Winterreifen drauf sind oder dass das Auto den TÜV hat, dass die Inspektion gemacht wurde, lauter solche Dinge. Und wenn ich jetzt eine Immobilie miete, dann habe ich ganz viele Pflichten und Ausgaben nicht, die du als Eigentümer hast. Also zum Beispiel Instandhaltung, energetische Sanierung oder wenn da ein Fenster kaputt ist oder so. Klar, es betrifft dich erstmal schon, aber du sagst es deinem Vermieter und dann kann es dir eigentlich auch so ein bisschen egal sein, weil es ist dann sein Problem.
Ich glaube, man nimmt das gerne und das war bei mir definitiv Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang auch so. Man nimmt das dann vor allen Dingen nicht wahr, wenn man sein Leben lang nur Mieterin oder Mieter gewesen ist. Und vor allen Dingen spielt auch die Prägung der Eltern dann eine ganz große Rolle. Ne? Also ich sage immer, habe ich früher schon auch immer gesagt, frage ich immer Leute, wenn es um dieses Thema geht, mieten oder kaufen, über das wir ja hier definitiv auch reden, wie bist du denn aufgewachsen? Bist du im Eigenheim aufgewachsen oder zur Miete aufgewachsen? Weil wenn du im Eigenheim aufgewachsen bist, dann hast du wahrscheinlich, je nachdem wie deine Eltern so drauf waren, zumindest das ein oder andere Mal den ein oder anderen Aufwand, von dem du gerade sprichst, den deine Eltern mit dem Eigenheim hatten, den hast du schon mal mitbekommen. Das ist nahezu unausweichlich geblieben, weil an einem Haus ist dann doch immer wieder, eigentlich gesagt sogar laufend was zu tun. Und das kriegt man dann auch, glaube ich, als Kind mit. Aber erst recht, wenn du selber halt schon mal im Eigenheim warst, dann weißt du, dass das einfach mehr Aufwand ist. Und ich sehe es natürlich jetzt zum Beispiel, ich wohne ja bekanntermaßen zur Miete, sehe es natürlich jetzt gerade bei meinem Vermieter, denn wir bekommen tatsächlich heute eine Wärmepumpe fürs Haus. Unsere alte Ölheizung wird ausgetauscht und da kommt eine Wärmepumpe rein. Und klar, als Mieter, mein Gott, ich muss die Garage aufsperren, damit die da was zwischenlagern können und so weiter. Aber ansonsten bin ich ganz normal heute Morgen in die Arbeit gefahren. Mein Vermieter hat da mal einen Stress und ich weiß auch, dass sein Puls ziemlich hoch ist. Ich habe mich viel mit ihm darüber unterhalten, weil für den ist das so ein gewisses Risiko. Es ist ein älteres Haus und er muss sich halt jetzt auf die ganzen Berechnungen, die der Energieberater und alle anderen da gemacht haben, verlassen, dass diese Wärmepumpe auch funktioniert und dass es warm wird. Weil wem hat er denn sonst den Ärger? Naja, mit mir, seinem Mieter, der ihm dann, weil es zu kalt ist im Haus, auf dem Schoß sitzt.
Und was man auch gerne vergisst, wenn du mietest, du hast natürlich auch ganz bestimmte Kosten nicht. Die Eigentümer haben zum Beispiel die Kaufnebenkosten.
Ja.
Wenn du dir jetzt die gleiche Wohnung quasi kaufen würdest, dann musst du ja Dinge zahlen wie die Grundbuchkosten, Notargebühren, die Grunderwerbssteuer, den Makler oder die Maklerin, was ja doch auch öfter der Fall ist, als man denkt. Und es summiert sich natürlich auch. Und auch so Instandhaltungsaufgaben. Also jetzt, du hast den Heizungstausch
zum Beispiel. Lass uns mal kurz bei den sogenannten Kaufnebenkosten bleiben. Ja, du hast gesagt, das summiert sich ganz schön. Naja, das summiert sich wirklich. In aller Regel reden wir da von eher einer fünfstelligen Zahl. Also, dass du unter 10.000 Euro bleibst, dann wäre schon eine sehr kleine Wohnung. Ja, wir reden in aller Regel von an die 10%, im schlimmsten Fall irgendwie so 12-15% von dem Kaufpreis. Das heißt, selbst bei, ich sag jetzt was, bei 200.000 Euro Kaufpreis, was jetzt wahrscheinlich eher nicht so groß wäre, kommt natürlich auf den Standort an oder sowas, bist du locker bei 20.000 Euro Nebenkosten. Und das ist halt einfach kein Pappenstiel. Und diese Kosten sind wirklich weg. Ja. Dafür hast du, ja, du hast ein Eigenheim oder du hast eine Immobilie gekauft, aber das ist halt einfach ein Vermögensnachteil, den du quasi erstmal wieder aufholen musst. Und jetzt denkt man sich so, was hat das jetzt mit Miete ist rausgeworfenes Geld zu tun? Naja, weil wir natürlich über die Alternative reden müssen. Es ist immer eine Frage, alles, nicht alles, aber das Allermeiste im Leben ist eine Frage der Alternativen. Und die Frage zur Alternative zu Miete ist natürlich Kaufen. Und bei Kaufen steht am Anfang immer diese Frage der Nebenkosten. Und gerade wenn es um ein Haus oder womöglich sogar ein Einfamilienhaus geht, dann ist es ein höherer fünfstelliger Betrag. Das muss man sich erstmal leisten können. 60.000 Euro, sage ich jetzt mal, und das wäre nicht mal besonders völlig exorbitant. Die sind halt wirklich weg.
Und eben das Geld, das dein Vermieter jetzt für die Wärmepumpe ausgeben muss und auch die Kaufnebenkosten, das Geld kannst du als Mieter natürlich zum Beispiel in einen Aktien-ETF investieren und damit Rendite machen. Und das wirkt sich dann eben auch auf so eine Vermögensdifferenz zwischen einem Käufer oder einem Kaufenden und einem Mietenden am Ende aus. Das heißt aber natürlich auch, dass eigentlich der Aktien-ETF oder die Rendite deiner Geldanlage der große Hebel ist. In der Frage, ist Miete rausgeschmissenes Geld?
Genau. Lass uns noch kurz, weil du die Wärmepumpe angesprochen hast. Genau, der Aktien-ETF ist der Hebel versus die Investition in eine Immobilie. Das muss einem ganz klar sein. Ja? Es geht nicht nur einfach um zu sagen, Miete ist rausgeschmissenes Geld, das vermeide ich jetzt, indem ich was kaufe. Dieser Kauf ist immer mit einer Investitionsentscheidung verbunden. Auch wenn du dir was Eigenes kaufst, auch wenn du dir ein Eigenheim, einfach nur eine Eigentumswohnung kaufst. Du investierst dein Geld, deine Altersvorsorge in allen meisten Fällen, weil die meisten Leute ja nicht, sehr viele Leute, nicht beides machen können und zumindest am Anfang nicht beides machen können. Mit anderen Worten, können nicht einen Aktien-ETF besparen und eine Wohnung oder ein Haus abbezahlen. Du investierst wahrscheinlich den großen Teil deines Geldes in eine Immobilie und das ist eine Investition. Du solltest darauf eine vernünftige Rendite erwarten können. Also wenn du es nicht tust, weiter zur Miete bleibst, weiter in Anführungszeichen als Miete dein Geld rauswirfst, solltest du mit deinem übrigen Geld, das du sonst in die Immobilie gesteckt hättest, was Ordentliches machen. Und da sind wir beim Hebel Aktien-ETF.
Das Problem in Deutschland ist ja, dass die meisten Mieter nämlich tatsächlich zu wenig aus ihrem Geld machen.
Ja.
Und die stehen dann am Ende, sind quasi die Eigentümer wohlhabender, weil sie mehr Geld in den Vermögensaufbau investiert haben. Und das Problem ist, dass die Mieterinnen und Mieter jetzt nicht zum Beispiel langfristig Aktieninvestments mit einem ETF gemacht haben und dadurch wohlhabender werden, sondern das Geld liegt halt zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto und die Inflation frisst so langsam deine Ersparnisse an.
Ja, genau.
Und auch ein gutes Tagesgeld. Also selbst wenn du jetzt immer, haben wir auch in einer unserer letzten Folgen gezeigt, selbst wenn du immer einen Top-Zins auf dein Tagesgeldkonto hast, dann reicht es auch nicht für einen Vermögensaufbau. Und ganz oft, wenn du jetzt dein Geld vernünftig anlegst, kommst du ja mit Mieten und Kaufen auch aufs Gleiche raus am Ende des
Tages. Kommt von, hängt von vielen Faktoren ab, aber es ist oftmals so, dass du, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir heute mitgeben müssen, ja, dass Kaufen kein Muss ist, dass die FOMO, ja, Fear of Missing Out, dass die FOMO, ich habe in meinem Leben nicht gekauft, ich habe in meinem Leben nicht gebaut.
Und du hast was verpasst deswegen.
Ja, dass ja. du was verpasst hast deswegen, die muss nicht so groß sein. Wenn du, das ist eben da genau die wichtige Message, ja, wenn du dein Geld renditestark anlegst, nämlich langfristig in einem breit gestreuten Aktien-ETF, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem vergleichbaren Käufer, mit einem vergleichbaren Immobilienbesitzer mithalten kannst, sehr, sehr groß. Nochmal, aus welchen Gründen? Zwei Hauptgründe. Zum einen, weil du die Kaufnebenkosten, die du sonst für die Immobilie raushauen musst, die 20.000 oder 60.000 Euro, kannst du natürlich offensichtlich in Aktien-ETF anlegen und hast damit quasi auch einen Vorsprung gegenüber einem entsprechenden Käufer. Und weil du als, wie du schon gesagt hast, als Immobilienbesitzer in aller Regel höhere Kosten hast als ein Mieter. Und diese gefühlte Differenz, die kannst du natürlich in ETF stecken. Jetzt gibt es ein paar so lebensweltliche Erfahrungen und Erzählungen, die man aus dem eigenen Umfeld und von Freunden und Bekannten hört, die das so ein bisschen verdecken, verwischen. Eine hast du schon gerade angesprochen. Es gibt relativ wenige vermögende Mieter und Mieterinnen. Einfach aus dem Grund, weil selbst ist ja nicht so, dass unsere Eltern und unsere Großeltern in dem Sinne so viel weniger Geld hatten. Die haben nur in den meisten Fällen, nicht überall, daraus nicht genug gemacht. Wie du sagst, das Geld lag halt auf irgendwelchen Sparkonten irgendwo rum und hat, wenn es gut läuft, ja, 2% pro Jahr gemacht, vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber es hat sich vor allen Dingen gegenüber der Inflation nicht deutlich vermehrt. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum es so vielen Leuten, warum scheitert denn Immobilienkauf heute in ganz meisten Fällen am Eigenkapital? Ja, weil die Leute nicht einfach mal 100.000 oder 150.000 Euro, was eigentlich ein angemessener Eigenkapitalbetrag wäre für ein freistehendes Einfamilienhaus zum Beispiel, weil sie das schlichtweg nicht haben. Und ohne Erbe, sprich ohne Eltern, Großeltern etc. geht es gar nicht. So, woran liegt das aber? Weil wir aus unserem Geldvermögen in Deutschland nicht genug machen. Im Vergleich zu den Immobilienpreisen, das Geldvermögen hat nicht die gleiche Rendite erzielt. So, das ist das eine. Und das zweite ist, weil die meisten Leute sich vergrößern. Die zahlen, ich mache jetzt ein wildes Beispiel, zahlen 1.000 Euro Miete und ziehen dann aber in eine größere Immobilie, die sie natürlich 1.500, 1.800 Euro Kreditrate an die Bank gehört. So, wenn sie denn so konsequent wären, jetzt zur Miete geblieben wären, weiterhin nur 1.000 Euro Miete zahlen, würden sie dann wirklich 500 oder 800 Euro als ETF-Sparplan machen? Glaube ich in vielen Fällen nicht, sondern naja, wir wohnen halt auf was Kleinerem, bleiben zur Miete und lassen es uns was besser gehen. Lassen es uns besser gehen. Wenn du aber als Mieter auch so konsequent sparen würdest wie ein Immobilienkäufer, der dieses bereit ist, das Geld in die eigene Immobilie zu investieren, wenn du das bereit wärst, in den eigenen ETF zu investieren, das ist halt das, was viel zu wenig noch passiert, dann kannst du langfristig, was das Vermögen und dein Auskommen angeht, total gut mit dem Immobilienbesitzer mithalten.
Und wir schauen uns jetzt noch ein Beispiel an, das ich schamlos geklaut habe, nämlich aus Saidis neuem Buch
Finanzen
ganz einfach. Das ist jetzt auch schon erhältlich und ist natürlich die Frage, was ist eigentlich drin?
Also unter anderem ist ein sehr ausführliches Kapitel zum Thema Mieten oder Kaufen drin. Das bin ich auch, darf ich so sagen, sehr stolz, weil das haben wir, glaube ich, wirklich an der Stelle genau diese ganze Geschichte, auch die ganzen Denkfehler, die man bei dem Thema macht, habe ich, glaube ich, sehr gut aufgeschrieben und zusammengefasst und auch sehr anschaulich dargestellt, sodass du, wenn du dich mal rechtfertigen musst, dass du noch zur Miete wohnst oder dich rechtfertigen musst, dass du denn gekauft hast oder dass das vielleicht ein Fehler war, das kannst du sehr, sehr gut damit belegen und vor allen Dingen für dich auch wirklich eine gute Entscheidung für die Zukunft treffen, ob das einfach richtig ist. Und ansonsten habe ich in dem Buch wirklich das geballte Finanztipp-Wissen mal systematisch aufgeschrieben, mit dem Finanztipp-Prinzip gezeigt, wie man seine Finanzen einfach hält und dabei so viele und gerade beim Thema Immobilien wirklich teure Fehler vermeidet. Und das Ganze, glaube ich, recht kompakt und vor allen Dingen leicht verständlich mit vielen persönlichen Anekdoten von mir. Also wenn du dich mal wirklich ein gutes und vor allem unabhängiges Sachbuch zum Thema haben möchtest, dann hol dir mal Finanzen. Ganz einfach, ist überall im Handel erhältlich.
Wir verlinken dir auch eine Seite, wo du dann alle möglichen Buchhändler findest, wo du es dir bestellen kannst, in den Shownotes unter unserem Podcast. Also das Beispiel aus dem Buch, wie gesagt, schamlos geklaut. Du wohnst mit deinem Partner, deiner Partnerin in einer 100 Quadratmeter Wohnung für 1300 Euro Kaltmiete. Ja. So. Und zusammen legt ihr noch 900 Euro Sparrate für den ETF pro Monat zurück.
Das habe ich mir so gedacht, die arbeiten beide voll, ja, und jeder 450 Euro ETF-Sparplan ist schon sportlich, ja, aber jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig. Das ist so das, ganz grob mal gesagt, ist ein bisschen gut gerechnet, was ein 30-jähriger Durchschnittsverdiener heute zur Seite legen sollte.
Und wenn wir vergleichen das jetzt mal und sagen, du und deine Partnerin, dein Partner, ihr kauft jetzt die nahezu identische Wohnung daneben, quasi im Treppenhaus gegenüber.
Genau, diese Überlegung kommt daher, damit eben nicht das passiert, was oft passiert. Ne? Wir leben heute auf 100 Quadratmeter, mieten 100 Quadratmeter und ziehen aber ein Haus mit 130 Quadratmeter. Die zwei Dinge kannst du nicht vergleichen, weil du wirst natürlich für das 130 Quadratmeter Haus logischerweise mehr bezahlen. Ja? Wenn, dann musst du gleich mit gleich vergleichen, also die eine Mietwohnung neben der identischen Eigentumswohnung.
Gleicher Schnitt, halt auf der anderen Seite, genau. Vom Treppenhaus gelegen, 100 Quadratmeter groß, Kaufpreis 400.000 Euro.
Genau, 4.000 pro Quadratmeter.
Wenn du dich jetzt fragst, ist dieser Preis okay, kann ich dir sagen, ja, das ist okay, weil wenn du jetzt den Kaufpreis durch die Jahreskaltmiete der fast gleichen Mietwohnung, in der ihr jetzt wohnt, teilst, dann kommst du auf den Faktor 25,6.
Ich muss noch kurz erklären. Also ich nehme die 400.000 Euro Kaufpreis und teile die durch die Jahresmiete, also 1.300 mal 12. Das sind irgendwie 15.400 oder sowas in der Richtung. Und die auf diesen Faktor komme ich dann bei
was 25,6.
25,6. Und das zur Einordnung, wenn man das mal ausrechnet, das kannst du auch machen. Du musst sozusagen nur eine vergleichbare Immobilie, die entweder zur Kauf- oder zur Miete ist, finden. Ganz grob, das ist ja nur ein Anhaltspunkt. Ja, dann kannst du sagen, so 25 ist die Scheide. Unter 25 gilt so tendenziell als günstig. Je niedriger, desto natürlich noch günstiger. Und irgendwie unter 20 muss man sich schon fragen, so wie kann das so günstig
sein? Wo ist der Haken?
Wo ist der Haken? Das kann nicht so günstig sein. Ja. Und oberhalb von 25 wird es halt dann langsam teuer. Und ab 30 ist es richtig, richtig teuer.
Und dann kommt eben noch dazu, wenn dich übrigens interessiert an dem Punkt, wie man zum Beispiel berechnen kann, ob so ein Kaufpreis günstig ist oder nicht, kannst du auch mal bei uns in der Finanztipp Academy vorbeischauen. Da haben wir nämlich einen Kurs, der sich damit befasst. Aber so, 400.000 Euro, Kaufpreis ist okay. Der Zinssatz bei der Bank sind jetzt 3,9% über 15 Jahre und danach zahlst du 3,5%. So, jetzt habt ihr beide 80.000 Euro Eigenkapital.
Muss er auch erstmal haben, ne? Aber okay, ja.
Braucht man erstmal. Davon gehen jetzt 57.500 Euro, auch eine ganze Menge Geld, für besagte Kaufnebenkosten.
Da haben wir schon, da haben wir unser Beispiel. Ne? Es sind nur 400.000 Euro Kaufkosten, trotzdem 57.000.
12,2%
genau, also
oder
das
so.
Makler mit allem drum und dran. Makler und das Ganze ist in NRW, glaube ich. Ja, haben wir die Daten aus NRW genommen. Dann gehen da knappe 60.000 Euro an Kaufnebenkosten drauf. Muss er auch erstmal dir leisten können.
Und der ganze Rest mit der Kreditsumme ergibt jetzt eine Rate von 1.800 Euro pro Monat. Mhm. Also davor hatten wir 1.300 Miete plus 900 Euro ETF-Sparplan, sind dann 2.200 Euro. Und jetzt haben wir 1.800 Euro pro Monat.
Und jetzt darf ich schon mal sagen, ne? Der Witz ist jetzt, in jedem Fall müsste man unterstellen, jetzt mal unabhängig davon, was die vorher gemacht haben. Vorher hast du 1.300 Miete gezahlt, jetzt zahlst du 1.800 Euro Rate. Ja? Wenn du zur Miete bleibst, musst du das Allermindeste, was du machen musst, ist 500 Euro, ja, diese Differenz in die ETF stecken. Die zwei machen sogar noch ein bisschen mehr.
Und was aber wichtig ist, was man nicht vergessen darf, von Anfang an steckt ihr jetzt noch 400 Euro in die Instandhaltung eurer Wohnung. Weil, wenn mal der große Tag kommt und da neues Bad rein muss oder neue Fenster oder man
oder
muss
die Heizung im Haus getauscht werden muss.
Genau, die Heizung im Haus muss getauscht werden und dann muss da die ganze Eigentümergemeinschaft löhnen. Dafür müsst ihr eine Rücklage bilden, deswegen gehen 400 Euro pro Monat noch in die Instandhaltung. Dann sind wir bei beiden Fällen bei 2.200 Euro.
Genau, dann sind wir bei beiden Fällen mit 2.200 Euro. Und im konkreten Beispiel, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dann musst du ja ein sogenanntes Hausgeld an die Eigentümergemeinschaft zahlen. Das heißt, in gewisser Weise ist da sowieso eine Instandhaltungsrücklage verpflichtend mit dabei. Bloß aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung von Erzählungen, ja, verlass dich nicht so ganz drauf, weil es gibt natürlich auch Fälle, wo dieses Hausgeld dann nicht reicht. Und dann bist du als Miteigentümer mitgehangen, mitgefangen, wenn sie sagen, sie bauen, weiß ich nicht, eine zu groß geratene Heizung ein oder einen Fahrstuhl oder was weiß ich auch mal, da gibt es ja x Geschichten, genau.
Und noch für alle, die sich fleißig Notizen machen und das nicht gerade auf dem Weg in die Arbeit hören oder so, womit rechnen wir sonst noch? Die Miete steigt um 2% pro Jahr.
Muss man ja rechnen, dass man nicht ewig die 1.300 zahlt, sondern das wird mit den Jahren mal hochgehen. 2%, einfach normale Inflationsannahme. Mieten steigen genau wie alles, wird wie alles teurer.
Der ETF macht Finanztipp Standard 6% Rendite pro Jahr.
Klar.
Beim Haus gehen wir auch von 2% Wertsteigerung der Wohnung pro Jahr aus.
Das kommt daher, dass wir sagen, 25, das ist jetzt weder teuer noch billig, sondern so durchschnittlich. Und dann sagen wir auch, ja, Immobilien werden schon teurer, aber die werden, gehen jetzt nicht durch die Decke, wie wir das in den letzten, je nachdem, ja, also vor allen Dingen vor dem Ukraine-Krieg, vor der Energiekrise und diesen ganzen Geschichten gesehen haben. Da sind in den 2010er Jahren sind die Immobilienpreise natürlich extrem gestiegen, gerade in den Großstädten, aber das ist nicht der Normalfall, sondern hier gehen wir von einem relativ durchschnittlichen Preissteigerung bei den Immobilien aus.
Und 1,2% pro Jahr für die Instandhaltung.
Eben genau. Diese 400 das Euro sind die 400 pro Monat. Euro, genau. Mhm.
Und wir gehen davon aus, der Kredit...
Ja, trotzdem, die 1,2%, wer sich das noch ausrechnet, das sind 1,2% vom Kaufpreis anfangs. Ja, so als Anhaltspunkt.
Der Kredit läuft dann 27 Jahre. Sagen wir, ihr seid Anfang 30, dann habt ihr so ungefähr vor der Rente abbezahlt, was natürlich auch komfortabel ist. Dann ist
so sollte man ja auch rechnen, abgeschlossen. Also bis auf den letzten Meter rechnen, bitte.
Und dann hat man am Ende, wie gesagt, schamlos geklaut aus dem Buch, 686.000 Euro gerundet als Mieter.
Im Wesentlichen im ETF angelegt, ne?
Genau.
Das ist das Ergebnis von, was waren es, 900 Euro ETF-Sparplan. Mhm.
Und 682.000 Euro als Käufer.
Also praktisch das Gleiche. Das ist im Wesentlichen steckt das im Haus drin. Ja. Da kann man natürlich jetzt auch rechnen, wenn die das schneller abgezahlt kriegen aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, weil ihr Gehalt überdurchschnittlich steigt, ja, dass sie dann danach, wenn dann die Kreditrate wegfällt, das Geld wieder in ETF stecken können. Aber das ist sozusagen linke Tasche, rechte Tasche. Ja, also dadurch wird es auch nicht besser, ob die jetzt ihr Leben lang Geld in den ETF stecken oder, ich sage jetzt was, 20 Jahre lang in ein Haus rein und dann noch, was waren es, weiß ich nicht, 7 oder 10 Jahre lang noch in ETF für ein Haus. Das macht für den Vergleich keinen Unterschied.
Das ist, denke ich, das Wichtige. Man muss quasi davon ausgehen, dass das Leben der beiden Personen, also von dir und deiner Partnerin oder deinem Partner, gleich verläuft, egal ob ihr jetzt kauft oder mietet. Also irgendwann verdient ihr mehr Geld, egal ob ihr jetzt mietet oder kauft, und dann steigt entweder eure Sparrate oder ihr zahlt halt schneller den Kredit ab und investiert dann Geld.
Könnt dann immer noch in ETFs investieren, ja, genau.
Das heißt aber ja, wenn wir jetzt einfach nur nach der Zahl gehen, einmal, dass die Miete kein rausgeworfenes Geld war, weil es ist Nullsummenspiel, also die 4.000 Euro.
Genau, aber das ist total wichtig, ja, den Punkt möchte ich mal betonen. An dem Punkt sieht man jetzt, die Miete war kein rausgeworfenes Geld. Klar, das andere Pärchen, ja, hat eine abgezahlte Eigentumswohnung im Wert von knappen, weiß ich nicht was waren, 680.000 Euro, da kannst du jetzt mal nicht meckern, und wohnen natürlich mietfrei im Alter. Denen geht's total gut. Aber die zur Miete geblieben sind, die haben trotzdem auf dem ETF-Depot 680.000 Euro, können davon, haben wir auch ausgerechnet, problemlos ihre dann bis dahin gestiegene Miete bezahlen. Das ist ja wichtig. Über diese, was waren es gerade, 27 Jahre, glaube ich, über die 27 Jahre ist ihre Miete ja gestiegen und sie haben trotzdem ein steigendes Vermögen. Woher kommt das? Weil du letztendlich aus dem Vermögen die steigende Miete auch im Alter bezahlen kannst. Ganz wichtiger Punkt.
Es gibt aber trotzdem eine Sache, die rausgeworfenes Geld ist, nämlich die verpasste Rendite, wenn dein Geld jetzt nur auf dem Tagesgeld kommt.
Ja, das ist natürlich die Katastrophe.
Also das ist rausgeworfenes Geld.
Ja. Oder Tagesgeldkonto ist gleich, du lässt dir vom Finanzvertrieb eine Rentenversicherung aufschwatzen, weil du denkst, das ist es ja, und die dann effektiv nur auch eine Rendite von, wenn überhaupt, 2% pro Jahr hat, vielleicht 3% oder so weiter. Also da gibt es x Beispiele, wo dich nicht das Richtige mit deinem Geld anstellen, am Ende Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Euro an Vermögen kostet. Anders gesagt, du hast deine Altersvorsorge verpasst.
Wenn du dir jetzt denkst, oh, ich würde das so gerne für mich mal nachrechnen oder für meine Stadt zum Beispiel, weil du nicht in NRW wohnst oder bei dir die Kaufpreise niedriger oder auch höher sind oder die Mietpreise, das geht mit unserem Kaufen- oder Mietenrechner, den verlinken wir dir in den Shownotes, und du kannst natürlich auch das Buch bestellen und lesen, und da findest du auch eine sehr, sehr ausführliche Erklärung zu dem Thema. Uns ist vor allem...
Ist vielleicht, ganz kurz, ist vielleicht eine Anleitung, könnte man sagen, wie du diesen Rechner benutzen und vor allen Dingen, wie du damit wie du die Ergebnisse lesen kannst. Ja? Was bedeutet das jetzt eigentlich, was in diesem Rechner, also, und ich glaube, unser Mietenkaufenrechner, das nenne ich mich mehr jetzt so aus, auf den bin ich wirklich stolz, haben die Kollegen einfach fantastische Arbeit gemacht. Ist, glaube ich, einer der besten auf dem Markt.
Und macht auch Spaß zum Rumspielen.
Ja, falls du schon gekauft toll zum Rumspielen, hast, ja, einfach
oder nicht kaufen willst, egal.
Genau, ist egal, es spielt gar keine Rolle. Und selbst die Leute, die schon gekauft haben, kenne ich ja, denken dann auch mal wieder über was Größeres nach und so weiter. Das ganze Spielchen kannst du mit dem Rechner toll machen. Und mein Buch sozusagen liefert so ein bisschen das Hintergrundwissen dafür und dass man mit den Ergebnissen, die da rauskommt, auch richtig umgehen kann.
Wir wollen einfach, dass du nachrechnest, was für dich besser ist. Weil wie wir wohnen ist ein sehr emotionales Thema, das auch mit familiärer Prägung zu tun hat. Das ist total verständlich und auch gar nicht verwerflich. Wir wollen dich einfach nur so ein bisschen anschubsen, auch zu versuchen, das rationaler zu betrachten. Und dabei wollen wir dir einfach helfen mit unserem Podcast und auch mit Saidis neuem Buch.
Genau. Wunderbar.
Dann kommen wir noch zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Katrin. Sie fragt, guten Morgen Saidi. In der Manifestation Podcast Folge 20 wird erwähnt, dass Investmentverträge steuerlich sinnvoller sein als ein selbstverwaltetes Depot, um das aktuell geltende Steuerrecht zu sichern. Was meint ihr dazu? Kleiner Hinweis von mir. Der Podcast ist von dem Kanal Invest for Women. Zu denen haben wir mal ein YouTube-Reaction-Video gemacht. Und das sind eigentlich, zumindest im Impressum, auf ihrer Homepage nach Versicherungsvertreter.
Ja, guten Morgen. Katrin, glaube ich, war's, ja. Ich wäre sehr vorsichtig. Womit hier jetzt geworben wird, ist sozusagen mit zum einen Steuerversprechen für ETFs. Was verbirgt sich wahrscheinlich, ich weiß es natürlich nicht genau, ich habe das Produkt nicht gesehen, aber was ich schwer vermuten würde, ist, verbirgt sich dahinter wahrscheinlich ein Vertrag, in dem zwar ETFs stecken, den du von der Steuer absetzen kannst, der aber wahrscheinlich auch ziemlich hohe Kosten hat. Vermutlich ist es eine Basis- oder Rürup-Rente, weil dort kannst du die Beiträge von der Steuer absetzen, musst sie aber der Gegenzug im Alter versteuern. Wichtige ist aber, was auch immer hier verkauft wird, vorhin haben wir es neulich in der Podcast-Folge mal gesagt, ne? Das ist nie umsonst sozusagen und auch dieser Tipp oder in dem Fall Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Maklerinnen, die wollen auch bezahlt werden, sind da Kosten eingepreist, die letztendlich die auch bezahlen müssen. Und was auch da drin steckt, ist so ein bisschen, dass man versucht ein bisschen, ich glaube schon fast schon Angst zu machen, zu sagen, ja, es gibt ja die Möglichkeit, wenn du heute in ETFs investierst, zahlst du 25% Kapitalertragssteuer plus
Solidaritätssteuer.
Auf die Erträge plus Solidaritätszuschlag. Und die Regierung könnte diesen Steuersatz ja erhöhen. Kann sie das? Ja, ist richtig. Kann sie das, ja. Und mit so einer Angst, dass sich das irgendwann nicht mehr rentiert, ja, weil die Regierung nimmt ja deine ganzen Gewinne weg. Ja, so, das ist ja so ein bisschen, der Staat nimmt sich alles von dir. Verkauft man so einen Vertrag, weil er sagt, ja, da wird wenigstens die aktuellen Steuerregeln, und da wird oft mal was erzählt, ja, dann musst du dann weniger Steuern drauf bezahlen, dass das dann in so einem Vertrag festgeschrieben wird. Was richtig ist, wenn du so einen Versicherungsvertrag, ich gehe davon aus, dass es ein Versicherungsvertrag ist, hast, dann wird der in aller Regel, das kann sich keiner vorstellen, dass das jemals gesetzlich anders entschieden werden würde, nach den Regeln beurteilt, zu dem Zeitpunkt, wo du ihn abgeschlossen hast. Ja. Und selbst wenn es keine Basis oder Rürup-Rente ist, kann es immer noch eine private Rentenversicherung sein, wo es dann heißt, ja, das ist dann steuerbegünstigt in der Auszahlung. Mit anderen Worten, du zahlst weniger als 25 plus x Prozent Steuer auf die Gewinne im Alter. Auch das ist grundsätzlich richtig, aber auch das haben wir bei Finanztipp nachgerechnet. Die Kosten eines solchen Vertrags in aller Regel, in den meisten, ich kenne ja den konkreten Vertrag nicht, in den meisten Fällen wiegen die so einen Steuervorteil nicht auf. Das haben wir bei Finanztipp öfter durchsimuliert.
Wir können auf jeden Fall auch unser Reaction-Video in den Shownotes verlinken. Katrin, dann kannst du dir das auch mal anschauen. Die zweite Frage kommt von Tatjana825. Hey Saidi, sind ETFs nur ein Hype von jemandem, der profitiert, oder wird uns das wirklich bis zur Rente begleiten?
Interessante Frage. Ein Hype von wem denn? Ne? Also ist es ein Hype? Ja, natürlich. ETFs haben die Geldanlage ganz allgemein, insbesondere die private Geldanlage, aber übrigens nicht nur Verbraucher freuen sich über ETFs, sondern auch Banken und Pensionskassen und wer auch immer noch alles, haben die Geldanlage revolutioniert. Punkt. Das kann man gar nicht sagen. Und dieser Hype, ja, diese Revolution, die dauert schon ganz schön lange, ja, weil Indexfonds, ETFs sind nicht neu, aber sie haben sich halt erst, sage ich mal, in den letzten, je nachdem wie man es ansetzt, ja, 10 bis 15 Jahren wirklich zu was entwickelt. Aber andererseits ist es auch kein Hype, weil Hype heißt ja in aller Regel was, wo Leute draufspringen auf so einen Zug, der gerade ab düst und dann nicht mehr rechtzeitig runterkommen. Das ist es sicher nicht. Warum? Weil wir ja hier nicht auf irgendwas, ein einzelnes Asset, irgendwie einen einzelnen Coin, Kryptowährung oder ähnliches setzen oder eine einzelne Aktie, die total durch die Decke geht, sondern wir setzen, in aller Regel, wenn wir es richtig machen, auf die breite Weltwirtschaft, auf deren Schwankungen auch. Dieser Hype wird auch mal abebben, nämlich in dem Moment, wo es mal wirklich richtig nach unten geht in einem bösen Crash, 20%, 30%, 40%, was weiß ich, auch immer nach unten, dann wird der Hype auch mal ein bisschen abflauen. Aber es ist trotzdem eine sehr grundsolide Wette. Das ist jetzt, sage ich mal, böse Wort Wette, eine Wette, die du definitiv eingehen solltest, weil langfristig die Chancen, die Risiken bei weitem überwiegen. Und insofern kann ich mir auch nicht vorstellen, ob das irgendwann mal wieder weggeht. Ja. Nein, es wird uns begleiten. Vielleicht wird es irgendwann mal noch in irgendeiner Form, die ich mir heute nicht vorstellen kann, bessere Lösungen geben, was auch immer das bedeutet. Aber dass man grundsätzlich mit Aktien, mit Beteiligungen an Unternehmen, Beteiligungen an Produktivkapital, wie das so schön heißt, das machen sollte, um langfristig Vermögen aufzubauen, das wird immer bleiben.
Ist, glaube ich, auch einfach immer wichtig, daran zu denken, dass die großen Player auf dem Markt, die da auch wirklich für Bewegung sorgen können, ebenso Pensionskassen und Versicherungen und Banken,
die kaufen auch ETFs. Punkt.
Genau, die gehen ja auch nicht einfach weg. Also die rechnen ja auch in noch viel längeren Maßstäben oft, als wir selber das tun. Und allein das ist immer schon, finde ich, ein wichtiges Kriterium.
Das ist übrigens lustig, ne? Also ETFs waren ursprünglich nie zu einem nicht geringen Anteil genau für solche Leute gedacht. Die waren nicht unbedingt für Emil und mich und dich und uns Privatanleger gedacht, sondern tatsächlich für die großen institutionellen Investoren, die relativ kostengünstig einfach schnell ihr großes Geld breit gestreut zu sehr niedrigen Kosten anlegen wollten und sollten. Das merkt man übrigens auch an dem Namen ETF. Das ist ja jetzt kein, wenn ich jetzt eine Marketingagentur wäre, würde ich so, dass die Geldanlage der Zukunft nicht ETF, Exchange Traded Fund, ein schrecklicher Begriff, ja, da kann sich keiner was drunter vorstellen, das ist nicht eingängig. Da gäbe es sicherlich schönere Begriffe, die auch besser in der. Aber daran sieht man, wo das eigentlich herkommt, und das ist von der Grundidee, ja, keine schlechte Idee.
Und die letzte Frage kommt von Lina Wilms. Hey Saidi, wie umgehen mit sehr verschiedenen Einkommen in der Partnerschaft und Zukunft?
Oh, das ist natürlich tatsächlich eine ziemlich umfassende Frage. Versucht die mal möglichst kurz zu beantworten. Also grundsätzlich, wenn ihr jetzt sehr unterschiedliche Einkommen habt, dann würde ich umso mehr dafür plädieren, in aller Regel, dass jeder sein eigenes Geldsystem hat, sein eigenes Finanzprinzip, seine eigenen vier Töpfe, mit denen er wirtschaftet. Wie man dann erstmal einen gemeinsamen Haushalt und so weiter bestreitet, muss man sich halt drüber unterlegen und drüber unterhalten. In der Regel würde ich dann ein gemeinsames Haushaltskonto machen, und das kann man zum Beispiel im Verhältnis der Einkommen machen. Wenn ein Partner, ich sage jetzt mal, was das Dreifache verdient vom anderen, ne, dann sollte er vielleicht auch 3/4 der Kosten, Miete, Strom etc., bezahlen und der andere nur 1/4, so würde ich das sagen. Und in der Zukunft ist, ja, kommt drauf an, wo die Partnerschaft noch hingeht, ne, wenn das Thema Kinder dann zum Beispiel ansteht, dann wird diese Konversation umso wichtiger, und dann ist es auch wichtig, dass der wirtschaftlich Stärkere in der Partnerschaft den anderen unterstützt, die Care-Arbeit vor allen Dingen ausgleicht, weil umso wichtiger ist es ja, dass man Einkommensausfälle da ersetzt, sodass die auch langfristig die Abhängigkeit des einen vom anderen nicht so groß wird.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Halte den Kurs. Bis dann. Ciao.